Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Also nicht nur die Leidenschaft für Bertolt Brecht, sondern auch perspektivisch in Deutschland zu leben und zu arbeiten als eine wichtige Motivation, um Deutsch zu lernen. Deutschland braucht auch in großer Zahl Arbeitskräfte aus dem Ausland. Da sind sich im Grunde alle Ökonomen einig. Und deshalb ist die Frage, wie können erwachsene Migranten gut Deutsch lernen, eine ganz zentrale. Ich habe vor der Sendung mit Matthias Jung darüber gesprochen. Er ist Vorsitzender des Fachverbands Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und er leitet auch das Institut für internationale Kommunikation, das unter anderem verschiedenste Deutschkurse für Studium und auch für den Beruf anbietet. Herr Jung, wir haben im Beitrag ja gerade Jugendliche gehört, die eine große Leidenschaft für die deutsche Sprache haben, auch für die deutsche Literatur. Das ist ja wahrscheinlich nicht zwangsläufig bei allen Menschen so, die herkommen, ob jetzt zum Arbeiten oder auch als Geflüchtete. Was erleben Sie, wenn Erwachsene anfangen, Deutsch zu lernen? Ist da erstmal vielleicht auch eine große Hürde oder Angst, weil Deutsch oft als so schwere Sprache wahrgenommen wird?
Das hängt jetzt sehr davon ab, von was für Erwachsenen wir sprechen und was ihre Motivation ist, Deutsch zu lernen. Das reicht von Leuten, die hoch motiviert sind, die da sich ein neues Leben aufbauen wollen, bis hin natürlich auch zu Leuten, die jetzt zwangsweise Deutschkurs machen müssen, damit sie eben arbeitsfähig werden und auch entsprechende Sozialhilfe erhalten. Also das muss man dann schon sehr unterscheiden und deswegen ist das unglaublich unterschiedlich, je nachdem, mit was für Zielgruppen man es zu tun hat. Also es gibt wirklich alles. Mhm. Manche tun sich auch schwer, muss man sagen, zumindest mit formalem Unterricht.
Worum geht es denn beim Deutschunterricht als Fremdsprache? Auch wenn Sie jetzt schon gesagt haben, es gibt natürlich unterschiedliche Zielgruppen und Motivationen. Aber was ist erstmal das primäre Ziel? Dass man sich möglichst schnell verständigen kann beim Bäcker, beim Arzt, Hauptsache erstmal reden? Oder dass man erstmal die Systematik der Sprache versteht?
Also die Systematik der Sprache, die versteht der Muttersprachler auch nicht. Von daher ist es muss natürlich irgendeine implizite Systematik am Ende im Hirn ankommen. Die muss man aber nicht unbedingt in Grammatikregeln erklären können. Also dieses Lernen über Regeln und Regeln anwenden, das ist eigentlich heutzutage nur so am Rande der Fall und nur für manche Zielgruppen und auch für manche Persönlichkeiten gut geeignet, weil manche lernen eher so intellektuell und sind auch entsprechend vielleicht geschult, weil sie schon andere Fremdsprachen können. Andere lernen eigentlich nur durch Tun, durch Nachsprechen, durch Handeln mit Sprache, wobei sie dann tatsächlich eben auch merken, dass sie was erreichen können. Und deswegen kann man die Frage nicht so einfach beantworten. Weil
aber bedeutet das auch, wenn es so unterschiedliche Lerntypen gibt, das kennt man ja auch von sich selber, da ist jeder auch so ein bisschen individuell beim Sprachelernen, gibt es dann überhaupt eine Didaktik, einen Methodenkoffer, wo man sagen kann, so funktioniert guter Deutschunterricht?
Das Entscheidende ist, dass man heute eigentlich möglichst wenig nach Regeln lernt, sondern sozusagen handlungsorientiert. Das heißt, man zeigt und erlebt, dass man mit Sprache etwas erreicht, was im Unterricht immer schwierig ist, weil es ja eine künstliche Situation ist, aber deswegen versucht man ja auch im Unterricht möglichst das entsprechend zu simulieren. Natürlich dann ist es total wichtig, dass die Leute außerhalb des Unterrichts in wirklichen Kommunikationssituationen die Sprache dann auch anwenden und das Erfolgserlebnis haben. Ich kann damit was erreichen, man versteht mich, das funktioniert.
Mhm. Haben Sie da nochmal ein paar konkrete Beispiele für dieses situationshafte Lernen im Vergleich zum regelhaften Lernen?
Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt in dem Unterricht, kann man alle im Chor nachsprechen lassen, ich heiße so und so und wie heißt du, woher kommst du? Wenn man das aber jetzt die Leute individuell in einer gemischten Klasse, wo die Leute aus verschiedenen Ländern kommen und sich noch nicht kennen, sozusagen in Zweierarbeit sich fragen lässt und diesen Mini-Dialog führen lässt, dann ist das authentische Sprachverwendung in diesem Augenblick. Und das entlastet die Leute auch, weil sie halt nicht vor der ganzen Klasse sprechen, weil der Lehrer nicht sagt, sie vielleicht korrigiert oder die Lehrerin, was eben sowieso, wo man sehr vorsichtig ist mittlerweile mit dem Korrigieren, weil das natürlich eher Angst erzeugt.
Wobei ja viele zugewanderte oder geflüchtete Menschen ein bestimmtes Deutschniveau erreichen müssen, dann auch ein Zertifikat machen müssen, um zu arbeiten oder zu studieren. Was bedeutet das denn für die Vermittlung oder für die Art des Unterrichts? Weil das klingt mir dann eher, als müsste man ja dann wirklich nach bestimmten Regeln sozusagen darauf hinarbeiten, dass die Leute diese Tests bestehen.
Ja, das ist dann eines der ganz großen Probleme. Einerseits möchte man halt objektive Nachweise haben für ein Sprachniveau, aber Sprachfertigkeit und auch das, was man braucht, der Bedarf, der Kommunikationsbedarf ist so unterschiedlich. Zum Beispiel ist in diesen Prüfung ist immer schriftlich, mündlich, Hörverstehen, Leseverstehen, also passiv-aktiv ist immer gleichgewichtet. Es gibt aber Leute, die müssen zum Beispiel gar nicht viel schreiben. Und wenn man auch noch daran denkt, dass man heutzutage mit entsprechenden Übersetzungstools oder künstlicher Intelligenz eigentlich auch einen ziemlich guten Brief auf Deutsch fertig bekommt per E-Mail, dann ist die Frage, ob man die Leute damit so unter Druck setzt, statt dass man ihnen eher das beibringt, was sie zum Beispiel in ihrem Beruf brauchen. Und der Unterricht, der auf diese standardisierten Prüfungen komplett ausgerichtet ist, verfehlt manchmal das eigentliche Ziel, die Leute eben sprachlich zu integrieren. Und man muss auch sagen, dass aber auch da die Ziele nicht mehr so wie früher nach Grammatik, Regeln oder Wortschatz, Vokabel definiert sind, sondern auch da ist definiert, was man mit Sprache machen kann. Also zum Beispiel wäre eine Aufgabe, schreiben Sie eine Beschwerde über von mir aus laute Nachbarn an den Vermieter.
In dem Beitrag zur Deutsch-Olympiade gerade ging es ja auch darum, dass mit der deutschen Sprache auch Kultur vermittelt werden soll.
Ja, klar.
Oder man auch Umgangsformen, bestimmte kulturelle Eigenheiten lernt. Da musste ich gerade dran denken bei den lauten Nachbarn. Welche Rolle spielt das denn im Sprachunterricht?
Natürlich ist es primär, ist es gar nicht das Ziel, aber Sprache ist natürlich selber schon ein kulturelles Faktum. Und insofern ist der Sprachunterricht eigentlich immer auch eine, selbst wenn man das gar nicht explizit will oder sich dessen bewusst ist, eine Einführung sozusagen in die Kultur. Und das kommt natürlich über Texte, über Situationen. Also von daher spielt es eine große Rolle. Und gerade bei Leuten, die, das ist halt dann eher die Situation Deutsch als Zweitsprache, hat man halt sehr viele solche in diesen Lehrwerken auch genau solche Situationen. Mietvertrag, Arbeit, öffentlicher Nahverkehr. Während die Auslandssituation dann vielleicht eher eine Situation, ich bekomme Besuch vom deutschen Austauschschüler und erkläre dem meine Stadt oder so.
Sie hatten jetzt ganz oft angesprochen, dass es wichtig ist, auf die individuellen Bedürfnisse und die individuellen Backgrounds der Menschen einzugehen, dass das eigentlich das Zentrale ist. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, Integrationskurse zum Beispiel, wo ja auch Sprachkurse ein wichtiger Teil von sind, da hat man nun sehr unterschiedliche Menschen im Zweifel sitzen und kann wahrscheinlich als eine Lehrkraft nicht auf alle individuell eingehen. Wie könnte man denn trotzdem solche Sprachkurse dann so gestalten, dass die Menschen auch Lust darauf haben, dass die Spaß machen, dass die motivierend sind? Weil wir hören ja auch immer wieder, dass viele Menschen diese Kurse abbrechen.
Ja, also das ist gerade in den Integrationskursen von Leuten, die noch gar kein Deutsch können und frisch angekommen sind und speziell natürlich auch häufig, wenn ein Fluchthintergrund da ist. In den Integrationskursen sind nicht nur Geflüchtete, möchte ich aber auch drücklich betonen. Wir können in so einem Kurs Leute haben, die schon 2 Studiengänge abgeschlossen haben und 3 Fremdsprachen sprechen, außer Deutsch, und neben Leuten, die vielleicht in der Schule bis 12 waren. Das ist natürlich unglaublich schwierig. Man kann das, klar, der Ansatz ist auch heutzutage kommunikativ spielerisch, um eben genau diese Spaß und Freude an der Sprache auch so ein bisschen zu wecken. Binnendifferenzierung kann man dann machen, indem man beispielsweise, wenn man eine Gruppenarbeit macht oder Partnerarbeit, dass man dann die Leute entsprechend zusammensetzt, vielleicht auch noch Schwerpunkten. Man kann ihnen auch in einem komplexeren Szenario, Rollenspiel, unterschiedliche Rollen zuteilen. Aber natürlich ist das für die Lehrer auch herausfordernd. Deswegen sind halt leider auch formalisierte Kurse und standardisierte Prüfungen. Für manche Gruppen tun sie sich enorm schwierig, auch wenn sie wollen und sich bemühen. Manche Leute kommen auch irgendwann nicht weiter. Also man kann nicht einfach sagen, ich stecke 1000 Stunden rein und dann kommt das raus, oder ich stecke 2000 Stunden rein und kommt das Doppelte raus. So funktioniert Sprachlernen nicht. Man sollte manchmal eher gucken, was können die Leute und gucken, was sie damit anfangen können und wie sie weiterkommen, statt sie immer wieder über ein Stöckchen springen zu lassen. Manche, die es nicht schaffen werden, deren Kinder es dann aber vielleicht schaffen und die weiterkommen.
Sagt Matthias Jung, der Vorsitzende des Fachverbands Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.